ich hatte einfach ein unglaublich gutes Gefühl bei dem Wechsel und auch wie der Trainer vorhat zu arbeiten, hat sich alles nur positiv angehört und es hat sich bisher alles bewahrheitet.
David Schmidt ist angekommen im Bergischen Land, auch wenn das für einen gebürtigen Badener erstmal eine Umstellung war.
Leute sind, ich finde, manchmal entwaffnend ehrlich, sehr direkt. Das kenne ich so aus dem Süden nicht und das ist im Bergischen Land sehr, sehr direkt, aber ich finde auch sehr ehrlich. Also ich komme mit dem Schlag Mensch hier bisher sehr, sehr gut zurecht.
David Schmidt übernimmt gerne Verantwortung und spürt, was es bedeutet.
Wir saßen in der Kabine und haben uns eigentlich alle angeguckt und wussten, okay, es lohnt sich doch einfach bis zur letzten Sekunde immer dran zu glauben, zu versuchen, noch das Spiel irgendwie zu drehen.
Für Anspannung sorgt bei den Löwen in diesen Zeiten aber nicht nur das Sportliche.
Wir alle, ich glaube besonders der Trainer, ist auch immer sehr froh, wenn unser Physiotherapeut den Anruf aus dem Labor bekommt und es sind alle negativ.
Privat lässt es David auch schon mal entspannter angehen und ist unter den Bikern eher so der Easy Rider.
Das war damals auch der Deal mit meiner Mutter, dass ich mir das Geld von ihr geliehen habe, aber nur unter der Prämisse, dass ich mir eben einen Chopper kaufe. Und dann habe ich das auch gemacht. Ein bisschen zum Kopf frei kriegen, ich fahre jetzt wirklich nicht schnell damit.
Das freut nicht nur Davids Freundin, sondern auch den vierbeinigen Mitbewohner.
Es wäre nicht meine Wahl des Hundes gewesen. Es ist ein Chihuahua, also der klassische Paris Hilton, der Hund. Nichtsdestotrotz auch irgendwie ein liebenswürdiger Kerl und ich habe ihn auch gern.
Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Solingen. Gut für Remscheid, gut für Solingen.
Wir nutzen die Länderspielpause in der Handball-Bundesliga endlich mal wieder für ein ausführlicheres Spielergespräch, wenn auch in Corona-Zeiten etwas anders als gewohnt. Hallo erstmal zum BHC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und ein alter Bekannter ist natürlich auch dabei. Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hi, grüß dich.
Hi, alles klar?
Ja, sicher doch. Und wir freuen uns, dass wir ja zumindest virtuell, wir sind per Videokonferenz zusammengeschaltet mit unserem heutigen Gast, einer der Neuzugänge beim BRC, mit dem wir noch gar nicht so richtig ausführlich reden konnten. Das tun wir in dieser Folge und begrüßen ganz herzlich David Schmidt bei uns. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
David Schmidt, seit wenigen Wochen 27 Jahre alt, seit dem Sommer offiziell beim Bergischen HC, der Linkshänder im rechten Rückraum mit der Trikotnummer 77. David, investigative Frage gleich zu Beginn. Warum die 77?
Ich hatte eigentlich früher, oder beziehungsweise das erste Trikot, das ich aus einem Trikotkoffer mal rausgezogen hatte, das war die 7. Und dann hatte ich eigentlich auch immer die 7, aber dann bin ich in den Senioren- oder in den Herrenbereich gekommen und dann war einfach die 7 schon belegt von einem wesentlich älteren Spieler. Und dann hat man als junger Hüpfer eigentlich keine andere Wahl, als entweder eine andere Nummer sich auszusuchen oder dann, ja, wie ich das gemacht habe, einfach eine 7 dran zu hängen. Und dann lief die Saison ganz gut und dann habe ich das einfach immer so behalten.
Bist du denn da abergläubisch, wenn es da gut lief mit der 77, dass du deshalb hältst?
Ja, ich hatte einfach die ganze Saison, hatte ich dann die 77 und lief ganz gut. Ich würde mich jetzt nicht als abergläubischen Menschen bezeichnen, das wirklich nicht, aber ja, hat sich einfach gut angefühlt. Der ältere Spieler war die Saison drauf immer noch da und dann war einfach klar, gut, jetzt behalte ich die Nummer einfach und dann ist das bis jetzt immer so geblieben.
Aber Tom, die 7 ist mit Blick aufs aktuelle Punktekonto des BRC auch eine gute Überleitung zum Sportlichen.
Genau, mit 7-5 Punkten seid ihr in die Saison gestartet. Gut, nach 6-0 kann man natürlich vielleicht jetzt sagen, naja, dann ist 7-5 doch nicht so berauschend. Ich weiß nicht, wie siehst du es denn?
Ja, insgesamt muss man schon sagen, dass wir zufrieden sind, zufrieden sein können und auch zufrieden sein sollten. Ich denke, wir hatten gerade auswärts schwierige Spiele zu bestreiten. Wenn ich jetzt an Magdeburg denke oder auch Hannover, ich denke, da haben wir uns ganz gut geschlagen, wobei wir in Hannover ein bisschen Glück hatten. Haben wir aber leider auch zu Hause mit Wetzlar, fand ich, was gerade die Offensive angeht, ein sehr schlechtes Spiel gemacht und da dann leider nicht punkten können. Und jetzt gegen Flensburg, muss man sagen, haben wir einfach nicht unser bestes Spiel gemacht und haben auch verdient verloren. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, stehen wir mit den 7 Punkten schon echt ganz gut da und darauf können wir aufbauen.
Ist denn aus deiner Sicht jetzt das gegen Flensburg das ärgerlichste Spiel von denen oder dann doch Wetzlar?
Ach, schwierig. Wir hatten uns in beiden Spielen vorgenommen oder viel vorgenommen. Wir hatten uns vorgenommen, das Spiel zu gewinnen. Ist leider in beiden Fällen nichts geworden. Ich denke, gegen Wetzlar war es ein bisschen bitterer in dem Sinn, dass wir einfach wussten, wir haben eine richtig gute Abwehr gestellt, nur wir haben es einfach offensiv nicht richtig auf die Reihe gekriegt. Und jetzt gegen Flensburg, fand ich, waren beide Teile einfach so, dass man sagen muss, wir waren einfach an diesem Tag nicht gut genug, um Flensburg zu schlagen. Deswegen würde ich schon sagen, dass Wetzlar zumindest auch für mich persönlich die bittere Niederlage war als gegen Flensburg.
Und das Highlight dann tatsächlich auch wirklich Magdeburg oder dann doch diese sensationellen 70 Sekunden von Hannover?
Ach, schwierig, ein Highlight rauszupicken. Ich habe sehr viel Spaß mit der Mannschaft. Deswegen als Neuer ist es vielleicht schwierig, da ein Highlight rauszublicken. Klar, Magdeburg war natürlich auch eine Überraschung. Wir haben in einer entscheidenden Phase haben wir vieles richtig gemacht. Ich finde aber auch, dass der Sieg in Nordhorn, ich denke, da haben wir einfach unseren Stiefel runtergespielt und haben dann letztendlich verdient gewonnen. Fand ich auch ein sehr gutes Spiel von uns. Ein Highlight ist für mich sehr schwer raus.
Als historisch wurde ja der Sieg in Magdeburg tituliert, was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil so schnell ist der BRC eigentlich nicht zur Hand mit so einer Vokabel und dann kommt die direkt am ersten Spieltag. War natürlich auch im Spielverlauf schon ein unglaubliches Spiel und eben auch der erste Sieg jemals da. Ist dir das als Zugang eigentlich bewusst gewesen?
Vorm Spiel eigentlich nicht, also wir waren gut drauf, wir hatten gut trainiert, wir hatten lange Zeit zu trainieren durch den verspäteten Anfang der Saison. Und ja, wir hatten schon das Gefühl, dass wir nicht schlecht sind. Wir hatten ein paar Testspielergebnisse, die waren wirklich nicht gut. Aber trotzdem hatten wir so im Training immer gute Qualität und sind schon recht selbstbewusst nach Magdeburg gereist. Natürlich heißt das nichts, nur weil man selbstbewusst antritt, dass man dann auch in Magdeburg gewinnt. Aber es lief einfach viel für uns zusammen. Wir hatten eine gute Torwartleistung, eine sehr gute Torwartleistung. Wir hatten dann in der entscheidenden Phase einfach die richtigen Entscheidungen getroffen. Und ich glaube auch, dass uns das schon sehr viel Selbstvertrauen gegeben hat für die Aufgaben, die danach kamen.
Oh ja, auf jeden Fall ein guter Einstand, auch für dich persönlich sicherlich, das Spiel.
Ja, absolut. Ich habe mich natürlich unglaublich gefreut. Es war eine tolle Rückfahrt, das muss man auch sagen an der Stelle. Ja, aber es kam natürlich schon noch ein Stück überraschend. Ich denke, man kann immer sagen, man gewinnt in Magdeburg, wie ich schon gesagt habe, aber dann das auch wirklich zu tun, auch in der Halle, es waren ja ein paar Zuschauer noch da, eine der wenigen Spiele, die wir hatten mit Zuschauern, hatten da schon auch ein bisschen Druck von den Rängen, weil die Stimmung besser war, als ich vorher eigentlich auch dachte. Ja, haben wir eigentlich so einen richtigen Charaktertest auch bestanden in einem wirklich schwierigen Spiel gegen einen sehr, sehr schweren Gegner, der eigentlich gegen Ende dann auch nochmal aufkommt mit seinem Publikum. Und von daher, für mich war das ein super, super Einstand. Also das war schon besonders. Gerade im ersten Pflichtspiel dann für den BRC dann in Magdeburg zu gewinnen, ist natürlich super.
Auf die Rückfahrt kommen wir noch später zu sprechen, da kannst du sicher sein. Nur, was ich noch wissen wollte, das Hannover-Spiel, das war ja auch, ich mache das auch ja jetzt schon ein bisschen länger und ich habe das, glaube ich, sowas habe ich noch nicht erlebt. 3 Tore in 70 Sekunden in so einer Konstellation. Hast du sowas schon mal gehabt? Vielleicht in der Jugend oder wann?
Nee, muss ich auch wirklich sagen, hatte ich noch nie. Ich muss sagen, ich habe überhaupt nicht auf die Anzeigetafel geguckt. Deswegen wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, wie viel wir zurücklagen. Ich habe im Nachhinein nur ein paar Bilder von unserem Fotografen gesehen, wie wir oder wie ein paar bei uns schon auf der Bank mit hängenden Köpfen saßen. Das muss dann so dieser 3-Tore-Rückstand gewesen sein. Und dann ein paar Sekunden später sind wir, also wir kriegen ja dieses eine Tor, schlagen dann aber ganz schnell zurück. Ich glaube, durch Thomas Spabak, wenn ich richtig bin, irgendwie direkt nach dem Anspiel. Es war einfach verrückt. Und dann, ich wusste beim letzten Angriff, dass es nur noch wenige Sekunden zu spielen sind. Dann haben wir den Wurf zugelassen und dann wusste ich, okay, Parade, jetzt rennst du einfach nach vorne und dann muss irgendwas passieren, weil ich glaube, wir nur noch so 12 Sekunden hatten. Und dann ist er einfach irre. Und dann Arno natürlich noch, als der noch die vielleicht eine tragische Figur gegen Wetzlar war, mit dem 1-7-Meter dann da nochmal antritt und dann den auch macht. Das war, ja, kam für alle über, also es kam nicht überraschend, dass er getroffen hat, aber es kam überraschend, dass wir noch das Unentschieden schaffen. Das war, ja, wir saßen in der Kabine und haben uns eigentlich alle angeguckt und wussten, okay, es lohnt sich doch einfach bis zur letzten Sekunde immer dran zu glauben, immer noch zu kämpfen und einfach zu versuchen, noch das Spiel irgendwie zu drehen.
Du hast eben über Selbstvertrauen gesprochen. Du strahlst das selber ganz stark, auch wenn man es von außen sieht, aus, auch dieses Gefühl, so ein bisschen in dir selbst zu ruhen. Hilft das dann auch in einem Spiel oder wie hilfst du dir in einem Spiel auch dann über Phasen rüberzukommen, wo man selber merkt, jetzt läuft es gerade nicht so?
Ja, ich hatte ja definitiv solche Phasen in den letzten Spielen oder in den ersten Spielen. Die gab es in manchen Spielen, gingen die mir selber auch viel zu lang. Aber ich meine, es hilft ja nichts, wenn man auf dem Spielfeld steht, dann hat man seine Aufgabe zu erledigen und ich sage es öfter, aber der Trainer hat ja immer noch die Möglichkeit, einen auszuwechseln. Und solange man auf der Platte steht, hat man einfach die Pflicht, egal wie was davor lief, ist immer die nächste Aktion, dann da alles wieder in die Waagschale zu werfen. Es fällt natürlich schwer, wenn man viele, sag ich, Minusaktionen hintereinander hat, aber es hilft einfach nichts. Man muss weitermachen. Und jetzt so, wenn es irgendwie enger wird, in die entscheidende Phase geht, dann habe ich eher so das Gefühl, dass ich mich darauf freue und nicht, dass ich irgendwie nervös werde oder klar, nervös wird man schon ein bisschen, das stimmt, aber nicht, dass ich jetzt Angst bekomme oder denke, oh Gott, was passiert jetzt hier, sondern es ist eher so, dass das Spaß macht. Ich meine, dafür spielt man ja, wenn es eng wird, dass man dann, es wird ein bisschen hitzig und dann, naja, dann versucht man einfach, das Spiel für sich zu entscheiden. Das macht Spaß und ist nicht was, wovor man Angst haben muss.
Stimmlich haben wir dich zumindest ja auch hier im Podcast schon mal gehört, in einer der Spielanalysen, wo man das Gefühl hatte, ohne den anderen Kollegen zu nahe zu treten zu wollen. Aber das, was du da im Interview mit Tom gesagt hast, was ja wirklich Minuten oder kurz nach dem Spiel war, fand ich extrem reflektiert, analytisch, auch selbstkritisch. Bist du jemand, der vom Kopf daher so dann auch quasi sofort schon während des Spiels die Analyse mitmacht oder auch das Ganze sehr taktisch, analytisch permanent betrachtet?
Also während des Spiels eigentlich nicht. Ich bin auch sehr schlecht eigentlich darin, zu in der Halbzeit zu entscheiden, was gut lief oder was schlecht lief. Das überlasse ich lieber anderen. Da ist der Trainer für da und da gibt es auch Spieler, die machen das wesentlich besser als ich. Aber nach dem Spiel ist so, da zuerst fange ich an, bevor ich irgendwie sage, das lief schlecht, das hätten wir besser machen können, fange ich immer bei mir selbst an. Das ist, denke ich, das Wichtigste, das sollte auch jeder tun. Und es gibt immer Sachen, die man besser machen kann. Und das ist so der Start eigentlich nach dem Spiel, dass ich denke, okay, was hast du eigentlich getan, was hättest du besser machen können? Und dann beschäftigt mich das eigentlich auch noch so ein, zwei Tage und dann kann man, denke ich, in der Analyse noch ja, Aussagen treffen, was wir als Mannschaft schlechter gemacht haben oder besser auch gemacht haben oder gut gemacht haben. Und ja, ich denke, es ist extrem wichtig, dass man sich selbst reflektiert. Ich meine, daran kann man besser werden und einfach nur rumzulaufen und sagen, ja, es ist alles okay gewesen. Ich meine, das bringt ja nicht weiter.
Genießt du es auch ein Stück weit, jetzt beim BHC doch auch viel Verantwortung zu bekommen?
Ja, ich sag mal, ich hatte bei meinen letzten Stationen in Ludwigshafen und Stuttgart hatte ich auch schon sehr viel Verantwortung. Und genießen kann man eigentlich. Ja, ist vielleicht das falsche Wort. Das ist schon etwas, was ich mir wünsche oder was ich auch meine, was ich kann und was ich auf dem Spielfeld, dass ich gerne Verantwortung übernehme. Ich würde sagen, ich mache das gerne, ja, weil ich auch glaube, dass ich das kann und dass ich der Mannschaft helfen kann. Und umso mehr ärgert mich dann das auch, wenn das nicht funktioniert. Das war jetzt in ein paar Spielen auch deutlich. Und das sowas fuchst mich dann schon ziemlich, muss ich sagen. Aber ich mache das gern, ja.
Rudelfunk.
David Schmidt, 27 Jahre alt, geboren in Karlsruhe. Bei der HSG Ettlingen-Bruchhausen vor den Toren Karlsruhes sportlich gestartet. Groß geworden bei den Rhein-Neckar Löwen. Von der Jugendmannschaft bis zum Bundesliga-Kader. Dann 2015 Wechsel zu TSG Friesenheim, / Eulen Ludwigshafen heute. Dann 2 Jahre Abstecher zum TVB Stuttgart. Und jetzt der Bergische HC. Das ist schon ein Wechsel. Die ersten 26 Jahre im Süden der Republik zu Hause gewesen, jetzt hier bei uns im Herzen Nordrhein-Westfalens. Merkst du einen Unterschied, also in der Mentalität der Menschen, in der Atmosphäre? Wenn ja, woran machst du es fest?
Ich merke auf jeden Fall einen Unterschied so in der Kommunikation mit meinen Mitmenschen oder Mitbürgern, sage ich mal. Also so im Schwabenland, muss man schon sagen, sind die Leute deutlich reservierter und ist es schwieriger, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und das fällt hier wesentlich leichter, wenn ich jetzt hier im Park spazieren gehe mit meinem Hund und ich treffe Leute mit anderen Hunden, da kommt man viel schneller ins Gespräch und man spricht einfach so ein bisschen. Und die Leute sind, ich finde, manchmal entwaffnend ehrlich, auch sehr, sehr direkt, finde ich. Also so, ich weiß, meine Freundin kommt oder hat ewig lang in Köln gewohnt und deswegen, wenn ich ihre Freunde so treffe, bin ich auch jedes Mal überrascht, wie direkt die Leute sind. Das kenne ich so aus dem Süden nicht und das ist im Bergischen Land. Ich meine, Köln ist ja Rheinland, aber im Bergischen Land ist das ähnlich. Die Leute sind sehr, sehr direkt, aber ich finde auch sehr ehrlich. Also ich komme mit dem Schlag Mensch hier bisher sehr, sehr gut zurecht. Aber es ist definitiv ein Unterschied zu meinen anderen Stationen, ja.
Und die Leute sprechen Hochdeutsch hier. Muss ja auch sehr ungewohnt sein.
Ja, auf jeden Fall. Das Schwäbische ist schon ordentlich, aber also das Pfälzische aus Ludwigshafen, das ist schon Hardcore, das muss man schon sagen, aber hier ist das schon angenehm. Ja. Die Leute sprechen eigentlich ein ganz gutes Deutsch, das stimmt.
Um noch ein Klischee zu bedienen, stimmt das denn, dass die Schwaben alle einen Igel in der Tasche haben?
Teilweise kann das zutreffen, das stimmt, aber in Stuttgart ist es so, dass in Stuttgart kann man keinen Igel in der Tasche haben, weil es ist einfach alles teuer, ob man da wohnen will oder sonst was. Das ist einfach schwierig, da einen Igel in der Tasche zu haben. Da muss ich sagen, das Klischee hat sich nicht so bewahrheitet, wie ich vorher eigentlich auch dachte. Es gab Einzelfälle, das stimmt auf jeden Fall, die ich jetzt hier noch nicht so kennengelernt habe im Bergischen, aber dass es jetzt auf die Mehrheit zutrifft, das würde ich verneinen, ja.
Jetzt hast du es ja dann erlebt, in Stuttgart auch in einer großen Stadt ja zu wohnen, die dann anscheinend ja auch teuer ist. Was gefällt dir besser, jetzt hier tatsächlich dann Solingen oder dann doch lieber die Metropole?
Ich finde, das kann man nicht vergleichen. Also das ist... Alles hat seine Vor- und Nachteile. Und das ist bei der Stadt so. Ich genieße es hier total, dass es ruhig ist. Also so, als ich in Stuttgart gewohnt hatte, da war es auch nachts relativ laut. Das ist einfach in der Stadt so, oder in einer größeren Stadt hier. In einer kleineren Stadt, ich finde es sehr schön, dass hier sehr viel grün ist. Also auch wenn man ein bisschen rausfährt, die Stadt ist ja sehr, sehr, ja, sehr breit verteilt, sage ich mal. Ja, schwierig, sich jetzt zu entscheiden. Ich glaube, hier ist es einfach ganz schön, dass man beides haben kann. Man hat ja Köln und Düsseldorf in unmittelbarer Nähe, wo man eine Metropole hat, wenn man sie braucht oder wenn man sie möchte. Das genieße ich dann auch mal ganz gerne. Dann gehe ich auch gerne mal in die beiden Städten. Aber wenn man ein bisschen wieder Ruhe haben möchte, sich ein bisschen wieder zurückziehen möchte oder einfach mal in die Natur gehen möchte, dann hat man einfach hier mit Solingen eine super Stadt. Deswegen finde ich die Ausgangslage hier mit zwei Metropolen vor der Haustür, aber doch in einer kleineren Stadt zu wohnen, finde ich super.
So ein bisschen hatte ich den Eindruck, du konntest es ja auch nicht erwarten, aus Stuttgart wegzukommen, denn du bist ja doch sehr, sehr früh nach Solingen gezogen, schon auch geplant vor dem Saisonende, ne? Wenn Corona nicht gewesen wäre, wärst du auch schon in der Saison umgezogen, ne?
Genau, also ich wäre Ende April umgezogen, weil meine Freundin und ich hatten das erste Mal, weil ich mit dem Studium fertig war, hatte ich im Sommer nichts mehr zu tun und hatte dann die Möglichkeit, viel und lange zu reisen. Deswegen wollten wir den Umzug auf jeden Fall vorm Urlaub machen. Ist dann anders gekommen, aber der Umzug erplant stand, dann sind wir schon früh umgezogen. Das hat uns schon geholfen. Wir konnten uns dann ganz in Ruhe einleben. Ich habe dann auch schon mit der Erlaubnis von Stuttgart schon im Juni mit der Mannschaft viermal trainiert. Als wir uns einmal in der Woche, glaube ich, durften wir uns treffen und haben das getan. Und das war, für mich hat es das extrem leicht gemacht. Ich hatte zu Saisonbeginn eigentlich keinerlei Eingewöhnungsschwierigkeiten, jetzt sei es die Stadt oder die Mannschaft, weil ich einfach beides schon lange kannte. Das war, denke ich, ein sehr großer Vorteil.
Habt ihr denn lange gesucht? Habt ihr selber gesucht oder habt ihr was empfohlen bekommen sozusagen? Wie lange hat die Wohnungssuche gedauert, bis ihr auch so euren Ort hier in der Region gefunden habt?
Also es war sowohl als auch. Also ich hatte Unterstützung vom Verein, mit dem Jan Atmer natürlich, und habe dann auch selber noch ein bisschen geguckt. Es ist jetzt eine Wohnung geworden, die ich selber gefunden hatte, und wir hatten dann einfach einen Tag, da sind wir aus Stuttgart hingefahren. Und haben uns, ich glaube, 7 oder 8 Wohnungen angeguckt und haben uns jetzt für die hier entschieden und sind auch wirklich sehr glücklich damit. Also fühlen uns sehr, sehr wohl.
Und ich habe in einem anderen Interview entnommen, du hast es jetzt auch gar nicht so weit zum Training, ne? Du kannst mit dem Fahrrad, hast du gesagt, in die Trainingshalle fahren.
Wenn ich mal das Fahrrad bedienen würde, was ich noch nicht so oft getan habe, muss ich sagen, könnte ich ja ganz locker hinfahren. Also ich wohne auch in unmittelbarer Nähe der Klingenhalle. Zum Spiel bin ich jetzt gelaufen, die paar Mal. Das ist auch angenehm, das kannte ich vorher auch nicht. Hab noch einen kleinen Spaziergang vorher. Das ist wirklich ganz gut und wohne eigentlich recht nah, sowohl zum Trainingszentrum als auch zur Klingenhalle. Ich denke, besser kann es eigentlich nicht sein.
Aber das Bergische Land ist ja auch an schönen Herbsttagen wie dem heutigen durchaus beliebt bei Motorradfahrern. Du bist Shopper-Fan, glaube ich, ne?
Ja, stimmt. Ich habe es jetzt hier in der Garage, habe ich es stehen, bin jetzt aber auch schon, ich glaube, 3 oder 4 Wochen nicht mehr gefahren. Das Wetter war jetzt auch nicht so besonders, aber an so einem Tag wie heute könnte man sich es eigentlich noch überlegen. Das stimmt. Aber ich bin schon echt ein paar Mal gut rumgekommen jetzt im Bergischen Land und ist ähnlich wie, ich komme ja in der Nähe auf dem Fuße des Schwarzwalds her und ist echt ähnlich schön. Also tolle Strecken, ist nicht viel los, macht sehr viel Spaß.
Ich habe es gerade so im Nebensatz gesagt, Shopper-Fan, das heißt, was steht da genau bei dir in der Garage?
Ja, also ich fahre eine Triumph, also Triumph Speedmaster heißt das Motorrad. Das ist einfach ein sehr bequemes Motorrad. Man kann nicht damit schnell fahren, man kann sich nicht stark in die Kurve neigen, weil dann schleift sofort die Fußraste. Also man wird damit definitiv nicht zum Schnellfahren verleitet. Das ist auch ganz gut für mich. Ich glaube, auf einer Rennmaschine wäre das deutlich gefährlicher. Also ich würde definitiv gefährlicher fahren. Und so, das war damals auch der Deal mit meiner Mutter, dass ich mir das Geld von ihr geliehen habe, aber nur unter der Prämisse, dass ich mir eben einen Chopper kaufe. Und ich wollte sowieso einen Chopper, dann war das für mich völlig in Ordnung. Und dann habe ich das auch gemacht. Ein bisschen zum Kopf frei kriegen, ich fahre jetzt wirklich nicht schnell damit. Und ganz entspannt um die Kurven. Nehme meine Freundin manchmal noch mit hinten drauf. Der Hund kommt manchmal noch in einen kleinen Rucksack und dann machen wir einen kleinen Ausflug. Das macht sehr viel Spaß und ist aber ganz gemütlich, und bin mir aber auch bewusst, dass man immer wachsam sein sollte beim Fahren. Es ist doch, ich habe einmal einen Motorradunfall gesehen, ist nicht so, bleibt einfach gefährlich, aber ich versuche so vorsichtig zu fahren, wie es genau geht.
Aber einen größeren Ausflug oder Traum, könnte man auch sagen, hast du dir auch offenbar schon mal erfüllt. Ich habe irgendwo was gelesen mit der Harley und über die Golden Gate, hast du auch schon erlebt.
Ja, das stimmt. Das war immer mal ein Traum von mir, nach San Francisco zu gehen. Den habe ich mir dann erfüllt. Bin mit meinem Vater zusammen sind wir dort hingeflogen, und dann hatten wir uns eine Harley gemietet, und dann Ja, ich war leider noch nicht alt genug, um mir eine zu leihen zu dürfen. Ich glaube, das war erlaubt ab 22 oder ich weiß es nicht mehr. Und dann ist mein Vater kurz vor Golden Gate Bridge abgestiegen und hat gesagt, komm, jetzt fahr du. Und dann, doch, war ein schönes Erlebnis. War wirklich schön.
Ordnungswidrigkeit in den USA. Aber grundsätzlich deine Furchtlosigkeit, du hast es eben gesagt, du würdest sonst schneller fahren, die Furchtlosigkeit auf dem Feld, die hast du die allgemein? Gehört das, ist eine Charaktereigenschaft von dir, dann eben auch beim Motorradfahren?
Also Furchtlosigkeit will ich jetzt so nicht sagen, aber ich denke, es war früher schlimmer, als ich noch jünger war. Jetzt ist man einfach, glaube ich, zu alt und denkt über vieles einfach mehr nach. Ich denke, als junger Heranwachsender, sage ich mal, war das wesentlich schlimmer. Ich denke, jetzt habe ich es einigermaßen im Griff, aber ich weiß einfach, dass wenn ich jetzt, ist ja schon verrückt, es gibt Motorräder, die wiegen 180 Kilo und 200 PS. Das ist, ja, es ist einfach lebensgefährlich und ich weiß ganz genau, wenn ich auf so einem sitzen würde, dann würde ich auch zu schnell fahren und mich da unnötig in Gefahr aussetzen. Deswegen habe ich von vornherein gesagt, das lasse ich mal lieber. Aber gibt es so, wenn ich jetzt Fahrrad fahre oder sowas, dann kann es auch immer ruhig schneller fahren oder auch mal auf zwei Brettern im Winter muss ich manchmal schon zurücknehmen.
Was ich noch fragen wollte, Golden Gate Bridge mit der Harley drüber, bist du insgesamt ein USA-Fan oder ein Fan von Reisen?
Als USA-Fan würde ich mich nicht bezeichnen. Ich reise sehr gerne. Ich hatte nur leider nie so richtig viel Zeit im Sommer, um eine ganz große Reise zu machen. Heißt auch, ja, mal weiter weg außerhalb von Europa, mal nach Asien, so. Das würde mich auch interessieren. Aber damals war es einfach so, dass ich, San Francisco hat mich irgendwie schon immer fasziniert. Ich wollte schon immer mal die Stadt besuchen und war auch absolut sehenswert. Also kann ich jedem nur empfehlen, dort mal hinzugehen. Hat nicht sehr viele Wolkenkratzer, muss man sagen. Also so, ist einfach eine schöne Stadt, hat eine coole Stimmung und ja, einfach schön. Wäre jetzt im Sommer auf Hawaii gewesen für 5 Wochen, aber wäre auch USA gewesen, aber es ist an sich jetzt kein großer USA-Fan. Ich wollte einfach auch unbedingt mal nach Hawaii, aber ist jetzt auch nichts geworden.
Löwenzeit.
Gehen wir mal wieder ein bisschen ins Sportliche. Dein Wechsel hierhin steht ja schon eine Weile fest und kurzzeitig war wohl auch die Debatte eröffnet, dass du schon zur letzten Saison hier rüberkommst. Kannst du vielleicht noch mal kurz erläutern, woran es lag, dass das nicht geklappt hat?
Ja, ich kann nur offensichtlich haben die Vereine sich einfach nicht einigen können. Ich hatte ja noch Vertrag in Stuttgart. Mir wurde von Stuttgarter Seite einfach gesagt, dass ich keine Freigabe bekomme für einen frühzeitigen Wechsel und dann war das Thema für mich auch erledigt und genauso dann auch für den BRC. Es gab einfach keine Möglichkeit. Stuttgart wollte mich unbedingt behalten, noch für das letzte Jahr. Und dann war das relativ schnell abgehakt.
Es klingt ja schon ein bisschen so, als würde dich beim BRC was, ja, mehr reizen als in Stuttgart oder so, ne? Ist das so? Und dann, wenn, falls es nicht so ist, was reizt dich denn am BRC?
Ich muss sagen, dass ich mich, bevor der BRC Kontakt aufgenommen hatte, mich überhaupt nicht viel mit dem BRC beschäftigt hatte. So, ich auch relativ wenig wusste, hatte dann aber das erste Gespräch war mit dem Trainer und also direkt einfach auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Einfach so, was er erzählt hat, was er vorhat, was er mir vorhat, mit mir vorhat. Er hatte auch ganz klar gesagt, wo er noch meine Schwächen sieht, wo er noch Potenzial sieht. Und ja, ich habe einfach, so wie er jetzt über den Verein erzählt hat, fand ich das einfach sehr beeindruckend, fand ich das hochinteressant. Und dann hatte ich noch ein Gespräch mit Jörg Förste und ja, Jörg ist ja auch eigentlich ein besonderer Typ, das muss man auch sagen, und hatte einfach auch sofort einfach ein super Gefühl und hatte dann eigentlich recht schnell die Entscheidung. Also ich weiß noch genau, Jörg und ich haben uns dann die Hand geschüttelt bei dem Treffen, dann war auch klar, okay, wir machen das. Und ja, das war einfach, ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, eine Bauchentscheidung, aber so kann man schwer beschreiben. Ich hatte einfach ein unglaublich gutes Gefühl bei dem Wechsel und auch wie der Trainer vorhat zu arbeiten, wie er die Mannschaft beschrieben hat, wie die tägliche Arbeit aussieht, wie die Jungs mitziehen. Das hat sich wirklich alles nur positiv angehört und es hat sich bisher alles bewahrheitet, was mir, ja, das heißt versprochen, was mir gesagt wurde, wie es hier abläuft und wie gearbeitet wird. Also es ist alles super.
Und das war dann auch der Anlass, vielleicht drüber nachzudenken, vorher zu wechseln? Oder war da dann Unzufriedenheit ein bisschen in Stuttgart da?
Ja, also klar. Ich meine, ich habe in Stuttgart auch viel gespielt. Da, von der Seite gab es eigentlich keinen Grund, unzufrieden zu sein. Aber es waren einfach ein paar Sachen, die mir gefehlt haben, wo ich sofort den Eindruck hatte, dass die beim BRC vorherrschen und dass es die gibt. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist ein eigenes Trainingszentrum, eine eigene Halle, wo man immer trainiert, wo man eine eigene Kabine hat und sowas. Und dann, das war auch klar, dass das bei BHC vorhanden sein wird. Das gab es auch in Stuttgart nicht. Und ja, also ich kann es nur sagen, das eigene Trainingszentrum ist Weltklasse. Jeder Spieler ist unglaublich glücklich darüber. Die Spieler, die jetzt die letzten Saison schon da waren, haben ja auch gesagt, was für ein Glück ich habe, weil viel immer zwischen den Hallen und wann hat man Hallenzeiten, da muss man Hallen wechseln und so weiter. Das kannte ich so aus Stuttgart auch. Und ja, das mit dem Trainingszentrum ist überragend. Also das war auch ein Baustein, wenn nicht der wichtigste, aber es war auf jeden Fall auch ein Baustein, warum ich mich dann für den BRC entschieden habe.
Der BRC hat es extra für dich gebaut, hat man uns immer wieder erzählt, ne? Fast.
Das glaube ich eher nicht. Ich denke, so wichtig soll man mich jetzt auch nicht nehmen, aber es ist auf jeden Fall
Gutes Argument,
schön zu haben.
definitiv.
Es ist wirklich ein sehr, sehr schickes Trainingszentrum. Wir haben alles, was wir brauchen. Ist perfekt.
Wenn du jetzt mal für dich auf diese Saison guckst, welche persönlichen Ziele möchtest du in dieser Saison oder am Ende dieser Saison erreicht haben für dich?
Also persönlich möchte ich ja, mich noch steigern, was mein eigenes Spiel betrifft. Ich denke, ich hätte jetzt keinen schlechten Start, aber so einen durchwachsenen Start. Braucht alles noch ein bisschen Zeit, bis ich mich an ja, die neuen Aufgaben gewöhne, die der Trainer uns stellt oder das System, das wir spielen. Das braucht einfach noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem denke ich, kann ich definitiv noch besser spielen. Und ich möchte einfach, ja, wie wir es schon hatten, ich möchte Verantwortung übernehmen. Ich möchte mit auf dem Feld vorangehen. Ich möchte hinten in der Abwehr dafür sorgen, dass es einfach wirklich unangenehm wird, gegen den BRC zu spielen, so wie es meine Erfahrung als Gegner auch noch war, wenn ich hier in die Klingenhalle gekommen bin. Und am liebsten wäre es mir natürlich, wenn wir irgendwann auch mit den Fans eine schöne Einheit bilden könnten. Aber das steht noch so ein bisschen in den Sternen, wann wir die Fans mal wieder begrüßen dürfen in der Halle. Aber ja, einfach eine gute Saison spielen und oder einen großen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Das ist, denke ich, das wichtigste Ziel für mich.
Du hast ja jetzt wirklich noch nie, also Ehrenamtliche natürlich dann schon gesehen in der Halle, klar, aber so den Rest der Fans hast du es ja noch nie erlebt, außer mal als Spieler vom Stuttgart eben. Ist das was, worüber du wirklich nachdenkst und dir das auch bewusst machst, dass das einfach fehlt in der Halle?
Ja, das merkt man schon. Man muss natürlich sagen, das hat die gegnerische Mannschaft auch. Also das hat jeder von uns. Deswegen ist das, denke ich, jeder hat dieselben Probleme, aber es fehlt einem natürlich schon. Ich meine, klar, die ehrenamtlichen Helfer sind da, die machen auch richtig Stimmung, aber auch der Kontakt irgendwie nach dem Spiel. Man ist ja sonst gewohnt, dass man eng in der Halle sitzt, die Leute sitzen eng am Spielfeldrand, dann kommt man vielleicht mal ins Gespräch mit einem Fan oder vor der Halle, wenn man aus dem Bus aussteigt, vielleicht mal bei einem Auswärtsspiel. So, das fehlt schon. Ich denke, wir alle spielen auch Handball oder professionelle Sportler machen Sport auch, weil es einfach schön ist, wenn Leute in der Halle sind oder im Stadion und einfach einem dabei zugeguckt wird, ist eine gute Stimmung. Und deswegen ist das schon ja ein bisschen trist und auch traurig, dass wir einfach dieses Gefühl einfach nicht haben aktuell.
Wie kriegst du es hin, mental ins Spiel zu kommen?
Ja, das ist schwierig, das muss ich sagen. Aber ich finde, wir haben es bei uns zu Hause, bei den Heimspielen sehr, sehr gut gelöst. Also wir haben ja und trotzdem unseren Hallensprecher. Wir haben alles, was wir brauchen, mit Musik, die Halle ist spieltagsfertig, geschmückt, aufgebaut. Das hilft schon, das hilft wirklich enorm. Und dann ist es so, dass es ist einem schon bewusst, dass es ein Punktspiel ist, dass es um was geht, dass man gegen eine gute Mannschaft spielt, dass man da wirklich alles reinhauen muss, weil man weiß, der Gegner macht das auch. Also ich finde es nicht so schwer, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass 1, 2% fehlen, wenn keine Zuschauer in der Halle sind. Davon bin ich fest überzeugt.
Wie fühlst du dich mit der Perspektive jetzt im gesamten November, egal wo, überall nur Geisterspiele zu haben?
Ja, man kann es nicht ändern. Es ist einfach so. Man muss das akzeptieren und man muss das Beste draus machen. Ich denke, man hat auch gesehen, dass es zu ja teilweise kuriosen Ergebnissen führt. Also es ist ja, ich meine, Magdeburg hat jetzt auch gegen Stuttgart verloren. Das ist ja auch nicht alltäglich, dass Magdeburg überhaupt 2 Saisonspiele verliert zu Hause. Das ist allein ist schon Seltenheitswert. Und das gleich direkt hintereinander und gegen Mannschaften, die vermeintlich schlechter sind, ist das schon überraschend. Aber ja, man kann es einfach nicht ändern. Es ist einfach so. Man muss das annehmen und man wird auch sicherlich sehen, welche Mannschaften das besser machen können, sich trotzdem 100% zu fokussieren und das wirklich als Pflichtspiel anzunehmen oder was heißt als Pflichtspiel, das tut jeder, aber so richtig das ausblenden zu können, dass keine Zuschauer da sind. Ich denke, da wird man schon Unterschiede sehen zwischen den Mannschaften.
Ich glaube, gerade jetzt die Nummer, die Spiele, dann die Geisterspiele im ISS-Dom, das wird schon auch nochmal eine neue Herausforderung für den BRC, oder? Auch für 60
Ja,
Ehrenamtler.
klar, wenn 60 Ehrenamtliche in der Halle sind, ich weiß gar nicht, wie viele Tausend reinpassen in den ISS-Dom, das ist ja wirklich eine Menge. ja, wir werden sehen, wie es ist. Aber der Gegner hat dieselbe Problematik. Ich meine, auch wir als Auswärtsmannschaft haben uns unheimlich gefreut, dass zum Beispiel in Hannover Zuschauer waren. Wir waren ja gewohnt, dass bei uns zu Hause keine Zuschauer sind, aber in Hannover, wir haben uns wirklich, also zumindest mir ging es so, ich habe mich wie ein kleines Kind fast drauf gefreut, dass auch, ich glaube, es waren 2000 Zuschauer, aber das macht schon, das ist echt ein Unterschied. Aber in so einer großen Halle geht das oder wird wahrscheinlich etwas untergehen, aber die Kieler haben dasselbe Problem. Also wir werden sehen, was rauskommt. Keiner kann es so richtig voraussagen.
ISS-Dome ist ein gutes Stichwort. Ein Geisterspiel dort oder Medienspiel ist es ja eigentlich eher bei der Handball-Bundesliga und überhaupt im Handball, findet ja heute Nachmittag statt. Das ist das Nationalmannschaftsspiel Deutschland gegen Bosnien. Aber was ich dich dazu fragen wollte, David, du bist ja im erweiterten Kader. Erstmal vorab, hat Alfred Gieslersson dich vorher kontaktiert, jetzt kurzfristig?
Also bei der Kaderbekanntgabe jetzt nicht, aber wir hatten uns einmal getroffen, in Stuttgart war das noch, das muss Anfang April, Ende März, so genau weiß ich das nicht mehr, da hatten wir uns mal in Stuttgart getroffen und da hat er mir ja erklärt, was er vorhat und wen er aktuell noch vor mir sieht, und deswegen war es für mich jetzt keine Überraschung, dass ich nicht dabei bin. Aber auch keine Überraschung, dass ich jetzt im erweiterten Kader bin.
Um es konkret zu machen, Kai Häfner, Steffen Weinhold und Franz Semper sind aktuell auf deiner Position vor dir. Das sind ja alles drei Halbrechte. Jetzt ist der Steffen Weinhold nicht dabei heute. Muss verletzt, kann er halt nicht spielen. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass du dann nicht nachnominiert worden bist, weil du wärst ja eigentlich die logische Wahl gewesen, aber da sind drei Spieler ausgefallen. Auf beiden Positionen hat er, meine ich, nachnominiert und dann eben auf Halbrechts eben nicht. Hat dich das auch, ja, irritiert, ist vielleicht ein bisschen viel, aber gewundert?
Ja, also man muss ja auch sagen, dass im Reservekader auch noch Fabian Wiede ist. Er wurde ja auch nicht nominiert, aber eigentlich braucht man für Länderspiele eigentlich auch nur zwei Linkshänder auf halb rechts. Man braucht ja eigentlich keine drei. Der Kader ist ja auch sonst groß, noch mit drei Kreisläufern und so weiter. Deswegen war ich jetzt nicht sonderlich überrascht, muss ich sagen. Weil man normalerweise in der Nationalmannschaft sind auf den Halbpositionen, auf halb rechts zumindest, sind immer nur zwei Linkshänder. Deswegen war ich jetzt nicht sonderlich überrascht.
Hättest du es denn gerne gemacht, jetzt in der Situation Länderspiele zu bestreiten?
Ein Länderspiel ist, ob jetzt mit Zuschauern oder ohne, oder auch in der Halle, die wo 10.000 Leute reinpassen und sind nur 10 da, ist immer eine Ehre. Also ein Länderspiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals ein Länderspiel absagen würde. Also wenn man die Chance hat, ein Länderspiel zu machen, dann ist das Größte, was man eigentlich machen kann, finde ich, als Sportler, für sein eigenes Land zu spielen. Von daher, ich hätte es auf jeden Fall gemacht, hätte mich angerufen, wäre ich auch hingefahren.
Und wie bewertest du die Lage insgesamt, dass man jetzt halt in dieser Situation mit den hohen Infektionszahlen in Gesamteuropa diese ganzen Reisen macht, um Nationalspiele zu machen, also ganz allgemein, nicht nur Team Deutschland?
Ich tue mir ein bisschen schwer damit. Also ich glaube, es wirkt schon Gefahren, das muss man einfach klar sagen. Aber irgendwie, wenn man einfach eine WM spielen will, die jetzt in Ägypten kommt, oder wenn man dann auch die Qualifikation für die EM, was jetzt dann heute ist, wenn man die EM spielen möchte, dann muss man das einfach machen. Dann ist das einfach so. Ich halte es nicht so für richtig, muss ich sagen. Auch ich sehe die WM in Ägypten, sehe ich jetzt auch noch nicht veranstaltet. Das wird auch noch ein paar Probleme geben, das ist auch klar. Aber da geht es natürlich auch um Geld und einfach absagen, das will die IHF natürlich auch nicht. Dafür geht es einfach um zu viel Geld und dann wird das Turnier wahrscheinlich trotzdem stattfinden, wenn auch natürlich ohne Zuschauer.
Für Deutschland spielen ja in einer Top-Liga, die sowieso regelmäßig testet. Das ist vielleicht nicht das Riesenproblem, aber bei kleineren Teams tauchen jetzt ja ständig dann Corona-Fälle auf. Ich glaube, Bosnien wollte ja auch absagen aus dem Grund. Wie siehst du es überhaupt in diesen Tagen jetzt? Du wirst ja nun regelmäßig getestet. Bist du jetzt besonders vorsichtig, weil du halt in einem Gebiet lebst, Deutschland, wo halt momentan auch viele Infektionen ist, also vielleicht vorsichtiger als im Sommer?
Im Sommer war es ja noch schlimmer in dem Sinne, dass ja überhaupt keine Feiern oder sonst irgendwas erlaubt war. Jetzt war es ja dann kurzzeitig so, dass man gewisse Feiern wie Hochzeiten oder sonst so Beerdigungen, dass natürlich ein paar Leute da dabei sein durften, aber deswegen kann ich jetzt nicht zwingend sagen, ich bin jetzt vorsichtiger als im Sommer, das würde ich jetzt so nicht sagen. Wir leben zwar, wir alle in einem Risikogebiet, aber was jetzt ja noch bis vor kurzem erlaubt war, in ein Restaurant gehe, muss ich sagen, hatte ich jetzt nie Angst. Oder ich finde, man kann auch nicht sagen, es ist unvorsichtig gewesen, in ein Restaurant zu gehen. Der Meinung bin ich nicht, weil ich in jedem Restaurant, in dem ich war, hatte ich das Gefühl, sicher zu sein durch ja, ob es jetzt Plexiglasscheiben waren oder einfach weite Abstände zwischen den Tischen. Ich finde, die Gastronomie hat das bisher sehr gut gelöst, sodass ich da Also wenn man sagt, es ist unvorsichtig, in ein Restaurant zu gehen, dann war ich unvorsichtig, ja. Aber wenn es nicht so, wenn der Maßstab nicht so ist, dann würde ich sagen, dann war ich normal vorsichtig. Also ich habe jetzt hier in der Wohnung keine Massenpartys veranstaltet oder bin auch keine Massenpartys gegangen. Wir haben natürlich von dem Verein oder von der Liga an die Hand bekommen, dass wir unser Verhalten ein bisschen anpassen müssen, weil natürlich wir durch Corona-Fälle schon irgendwie die Liga lahmlegen können. Man sieht es ja in der zweiten Liga, wo sehr viele Spiele abgesagt wurden. Das ist zum Glück jetzt noch nicht passiert, aber wir haben jetzt mit Leipzig ja auch wieder einen kleineren oder einen größeren Ausbruch, wie man sieht. Aber zum Glück in der Länderspielpause. Einen besseren Zeitpunkt hätte es dafür wahrscheinlich nicht geben können. Aber wir sind davor natürlich nicht gefeit. Also wir hatten jetzt noch keinen positiven Corona-Fall, zum Glück. Aber wenn man sich die Zahlen ansieht, dann kann es natürlich irgendwann passieren. Oder bei einem Gegner, das ist klar. Aber wir werden sehen.
Aber das heißt, du schließt dich jetzt auch nicht komplett zu Hause ein, immer nur Training oder Spiel zu Hause, sondern das, was geht, sage ich mal, geht David Schmidt auch mal einkaufen noch, oder?
Ja, natürlich. Also ich meine, sonst würde ich verhungern. Also ich fall zum Glück noch nicht vom Fleisch oder ich schicke jetzt auch nicht nur meine Freundin einkaufen. So ist es nicht. Ich gehe natürlich einkaufen, aber klar, Maske ist das A und O. Ich denke, wir müssen jetzt bei uns in der Fußgängerzone ja auch Maske tragen, wenn ich richtig bin, in Wohling. Und jetzt aktuell, muss ich sagen, ist das Einzige, was ich tue, ist einkaufen, zum Training zu gehen. Und der Rest erübrigt sich ja irgendwie von selbst. Man darf jetzt nichts mehr anderes machen. Man geht ja, kann ja nicht mehr in ein Restaurant gehen oder ähnliches. Von daher stimmt die Aussage von dir schon so ein bisschen, nur mit dem Unterschied, ich gehe sehr wohl noch in den Supermarkt.
Was mich dann noch interessiert ist, spürst du denn als Profi jetzt gerade einen höheren Druck, dich nicht zu infizieren, weil ja eben so viel für dein Team ja auch dranhängen könnte? Also im besten Fall kannst du halt selber nicht spielen, im schlechtesten Fall muss deine Mannschaft für 2 Wochen in Quarantäne und kann nicht trainieren.
Ja, es ist natürlich schon. Man macht sich schon ein bisschen Gedanken, das ist klar. Also wir alle, ich glaube besonders der Trainer, ist auch immer sehr froh, wenn unser Physiotherapeut den Anruf aus dem Labor bekommt und es sind alle negativ. Da sind wir alle, wir wissen immer, wann ungefähr der Anruf kommt. Der kommt manchmal vor dem Training, kommt manchmal während des Trainings am nächsten Tag, das ist unterschiedlich. Und wir sind dann immer, also wenn das Handy vom Physio klingelt, gucken alle schon immer hin. Aber wir sind nicht, und bisher sind wir echt super froh, dass nichts passiert ist. Aber so man selber ist Angst würde ich sich, also Angst hat man nicht davor, dass man infiziert ist oder infiziert wird, aber man macht sich natürlich schon Gedanken. Also wenn man überlegt, wir fahren mit dem Bus nach Magdeburg, ist es jemand unwissend vielleicht infiziert, das kann ja passieren, das kann ja sein. Vorgestern hatten wir jetzt wieder einen Test, kam gestern das Ergebnis, sind alle negativ, hätte ja sein können, ich bin heute Morgen einkaufen und habe mich infiziert, das weiß ja niemand. Und dann fahren wir im Bus und fahren. Das ist natürlich schon die Gefahr da, dass dann die Hälfte der Mannschaft irgendwie infiziert ist. Das ist schon eine Sache, über die macht man sich Gedanken. Aber wir versuchen einfach, so gut es geht, das Risiko zu minimieren mit unseren Tests. Und wie bisher klappt das zum Glück hervorragend und keiner hat sich infiziert.
Aber trotz mancher Einschränkungen als Hundebesitzer kommst du wenigstens auch mal raus zwischendurch, ne, und hast die Chance, den Kopf ein bisschen frei zu kriegen.
Wäre der Hund nur nicht so groß oder größer als mein Unterarm, könnte man immer ein bisschen länger laufen. Aber da er leider so klein ist, aber zumindest jetzt heute, auch bei dem schönen Wetter, werde ich jetzt auf jeden Fall noch mit ihm rausgehen. Wir werden ein bisschen aus Solingen rausfahren und dann eine größere Runde mit ihm gehen. Ein bisschen was schafft er schon noch mit seinen kleinen Beinen, aber allzu lang geht es dann auch nicht.
Was ist es für einer? Nimm die Tierinteressierten bitte mit.
Ich muss davor, bevor ich jetzt die Frage beantworte, auch sagen, es ist nicht meiner. Also der ist sozusagen angeheiratet. Wir sind jetzt noch nicht verheiratet, aber es wäre nicht meine Wahl des Hundes gewesen. Es ist ein Chihuahua, also der klassische, wie man ihn kennt. Also hier Paris Hilton, der Hund. Und ist nichtsdestotrotz auch irgendwie ein liebenswürdiger Kerl und ich habe ihn auch gern. Das ist schon alles in Ordnung. Aber es ist auch schon ein alter Mann, ist 11 Jahre alt. Aber die werden ja anscheinend so 18, 19 können die schon werden. Mal gucken. Aber trotzdem ist es ein Hund, der akzeptiert und der macht mir auch Spaß.
Du musst den einen oder anderen Scherz aus der Mannschaft dazu ertragen, weil uns ist so zugetragen worden, es sei Wahnsinn, wie du den Riesenhund gebändigt bekommst.
Ja, doch, das stimmt. Ich hatte auch eine Aufgabe am Mannschaftsabend, die so in die Richtung abgezielt hatte, unter anderem. Da kann man ja sagen, an der Stelle, ich musste die Präsentation halten und eine Frage dazu oder eine Aufgabe dazu war die Vorteile der Kombination großer Mann, kleiner Hund vorzustellen. Und das ist das ein oder andere Mal Thema in der Kabine gewesen. Ja.
Also okay, Hundescherze scheinen beliebt zu sein. Wie würdest du deine Fähigkeiten beim Fußballspielen einschätzen? was er so zum Aufwärmen regelmäßig macht. Da wird ja auch immer gezählt. Das ist ja, also es scheint manchen Spielern wichtiger zu sein als das Handballtraining an sich.
Es ist sehr wichtig, das stimmt, das stimmt. Und ich versuche da bei Team Alt auch immer meinen Beitrag zu leisten. Würde mich als einen der Besseren bezeichnen, auch wenn das natürlich, wenn das bei manchen nicht so rüberkommt. Aber ja, ich schieße sehr viel. Ich habe einen guten und harten Schuss. Der ist nur leider, ist eine ziemlich große Streuung aktuell. Also ich versuche das noch ein bisschen Richtung Tor zu kanalisieren, aber es gelingt aktuell nicht ganz so, wie ich mir das wünsche oder wie ich es mir selber von mir auch erwarte. Aber ja, ich würde schon sagen, ich bin besser bei uns.
Ich weiß nicht, ob das einhellige Meinung ist, da bin ich nicht sicher.
Das ist ganz sicher nicht so. Die Meinung von Team Alt geht eher in die andere Richtung, aber ich sage, es gibt wesentlich schlechtere und ohne mich hätten wir noch keinen Punkt gegen Jungen.
Das Selbstvertrauen, ne, das beim Handball vorhanden ist, überträgt sich hier nahtlos auch auf den Fußballsport. Hast du denn schon mal überhaupt einen Pass gespielt? Hast du schon mal einen Pass gespielt?
Ja. Ich hab auch früher mal Fußball gespielt, aber ich bin nicht so der Techniker. Ich sage immer eher so der Luca Toni, also der im Sturm halt steht und die Tore macht. Dafür mache ich zu wenig Tore, das stimmt. Aber ich spiele auch ein bisschen mit, weil das geht schon manchen Teamkollegen bei Alt schon ein bisschen auf die Nerven, dass ich nach dem Spiel sage, so, an mir lag es nicht. Und das mache ich eigentlich nach jedem Spiel. Aber so ganz ernst muss man das nicht nehmen. Ich kann da schon meine Fähigkeiten ein bisschen einschätzen. Aber so macht mir das Fußball einfach ein bisschen mehr Spaß, wenn dann kann ich mir vorstellen, dass das von Fabian Gutbrot kommt und den bringe ich da schon ab und zu mal mit auf die Palme.
Aber das heißt, eine wirklich wertvolle Unterstützung für den Karlsruher SC wärst du in der momentanen Phase auch nicht, oder?
Wie groß hängt da noch dann? Würde ich sagen, bin ich definitiv eine Verstärkung, weil sie doch nicht so spielen, wie ich mir das wünschen würde. Aber wir hatten schon schlechtere Zeiten in Karlsruhe, aber ich hoffe mal, dass wir es wieder irgendwann in die erste Liga schaffen.
Ja, gegen Darmstadt kann man auch mal verlieren. Aber wie groß hängt da noch? Also verfolgst du das wirklich noch intensiv?
Ja, so intensiv jetzt nicht mehr, aber doch, ich gucke mir dann schon die Ergebnisse an. Das auf jeden Fall. Also so, ich war wirklich schon oft im Stadion, also früher, als ich dort noch gewohnt habe. Und ja, ist ein schnickes Stadion, wird jetzt abgerissen oder neu gebaut, ist auch ganz wichtig für den Verein. Wir hatten Glück, dass sie jetzt nicht abgestiegen sind letzte Saison. Das wäre Katastrophe gewesen. Aber ja, jetzt so, dass ich so richtig mit Herzblut bin ich nicht dabei. Nein.
Aber auf den Sieg gegen Sandhausen kann man aufbauen.
Gelobt wurdest du auch speziell direkt am Anfang der Saison für deine Fähigkeiten im Kraftraum. Du seist nur sehr langsam.
Ja, wir haben ja vordefinierte Pausenzeiten im Kraftraum und die halten manche mehr, manche weniger ein. Und ich... meines Gefühls nach halte ich die immer genau richtig ein. Aber gibt es auch Leute wie Thomas Babak, die sitzen plötzlich schon eine halbe Stunde früher fertig auf dem Sofa und warten, bis das Training beendet wird. Aber ich brauche vielleicht länger zu warm machen, ich habe keine Ahnung, aber ich bin wirklich immer recht spät dran, wenn es um das Ende des Krafttrainings geht, das stimmt.
Und das ist einfach die gewissenhafte Ausführung dann?
Ja, ich denke, aber wenn man mal von einem zur nächsten Übung läuft und man bleibt dann irgendeinem Mitspieler hängen, dann kann es auch mal sein, dass man sich ein bisschen verquatscht. Ich denke, passiert dem einen anderen seltener, dem mir etwas öfter. Ich denke, dafür macht man auch Mannschaftssport, dass man nicht einfach nur stupide zwischen den Kraftgeräten rumläuft. So, da kann man auch mal ein kleines Pläuschen halten und vielleicht mache ich da mal ein-, zweimal zu viel im Plausch, aber so ist es.
Du hast eben schon ein paar Rückfahrten erwähnt. Auch ich glaube, Magdeburg hat es auch schon angesprochen. Jetzt ist uns zugespielt worden, du müsstest als Bierwart noch lernen. Fällt dir dazu was ein?
Ja, fällt mir was ein. Also auch da würde ich sagen, mache ich meinen Job nicht schlecht. Aber auch ich musste auf den ersten beiden Fahrten lernen, dass doch ja, es je nach Spielausgang auch sein kann, dass man vielleicht etwas mehr braucht als die Menge, die ich mit in den Bus brachte. Deswegen... Ja, habe ich den ein oder anderen Rüffel bekommen, aber zum Glück gibt es ja auch noch Raststätten, die auf hatten. Dann mussten wir dann einfach mal kurz anhalten. Aber ich gelobe Besserung, das habe ich den Verantwortlichen auch schon so gesagt. Und ich denke, können wir positiv vorausschauen und das wird sich auf jeden Fall nicht wiederholen. Wir werden also immer ordentlich ausgestattet auf die Auswärtsreise gehen.
Die Frage kam auf, ob du es denn der Mannschaft, deiner eigenen Mannschaft ja dann nicht zutraust, in Magdeburg zu gewinnen.
Ich habe es der Mannschaft zugetraut. Ich habe die Länge der Fahrt unterschätzt. Lassen wir es dabei.
Eine Auswärtsfahrt, die allerdings nicht ganz so lang wird, steht auf jeden Fall dann in der kommenden Woche wieder an. Tom, du hast ja schon in der letzten Folge ein bisschen den Blick auf Minden geworfen. Inzwischen haben wir auch noch einen weiteren Eindruck vom Wochenende dazu. Hat sich in deiner Prognose was verändert?
Nee, ich hatte, glaube ich, schon gesagt, dass ich denke, dass sie in Kiel doch klar verlieren, dass sie dann aber so Prügel bekommen, habe ich auch nicht erwartet. Ne? Und ich habe schon den Eindruck, dass Minden besser geworden ist, wenn man mal von dem Spiel jetzt absieht. Ich habe mir es aber hinterher auch nicht genau angeguckt. Also vielleicht hatten sie auch nur Riesenpech und haben deshalb 41 Gegentore oder was das waren bekommen. Aber das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Wenn man das Ergebnis sieht, spricht das jetzt nicht unbedingt für Minden. Aber vorher hatte ich schon einen guten Eindruck bekommen von GWD. Also nicht nur, was die Ergebnisse betrifft. Ich fand es auch spielerisch ganz gut, speziell gegen Berlin. Und denke, gerade auswärts ist das kein Selbstläufer, aber schon so ein Gegner, den man eben, wo man sich sicherlich vornimmt, die beiden Punkte mit nach Hause zu nehmen.
Frage auch an David, was sind deine Erwartungen? Worauf müsst ihr euch einstellen bei GWD Minden?
Ja, GWD ist auf jeden Fall keine schlechte Mannschaft. Das darf man darf sie auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ist allerdings auch eine Mannschaft, ja, wie Thomas das schon gesagt hat, ist eigentlich eine Mannschaft, vor der möchte man eigentlich am Saisonende landen. Und dann möchte man auch auswärts dort punkten, beziehungsweise 2 Punkte mitnehmen. Sie haben eine sehr gute 1-7, das muss man wirklich sagen. Ich denke, was das Plus für uns ist oder sein kann, ist, dass wir, finde ich, einen breiteren Kader haben. Von daher, ja, ich erwarte ein enges Spiel, das auf jeden Fall, weil, wie gesagt, wenn die 1-7 funktioniert von GWD, dann ist das eine wirklich gute Mannschaft, die auch schon sehr gut gespielt haben. Auch, ich glaube, auswärts in Hannover, fand ich, waren sie auch schon sehr gut, meine ich. Das war eines der ersten Spiele gewesen. Das Kiel-Spiel habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich denke, in Kiel ist es immer mal möglich, wenn Kiel einen Sahnetag erwischt und man selber keinen guten Tag, dann ist so ein Ergebnis auch einfach möglich und sagt einfach nichts über die Qualität der Mannschaft aus. Deswegen darf man das nicht überbewerten, aber ja, wir erwarten da schon ein kampfbetontes Spiel und wir haben in der Vorbereitung gegen Minden gespielt. Ich meine, da hätten wir verloren mit einem Tor, glaube ich, oder 2 Toren. Von daher sind wir da schon gewarnt. Aber wir fahren dahin und wollen auf jeden Fall punkten.
Dann würde ich sagen, wird es vor dem 7. Spieltag allerhöchste Zeit, eine liebgewonnene Tradition hier im BRC-Podcast wieder zu beleben. Lasst uns tippen. Tom, du fängst an.
Ich glaube, es fallen viele Tore. 32 zu 28 für den BRC.
David, können wir dir auch einen Tipp abringen für dieses Spiel?
Ich erwarte eigentlich wirklich ein enges Spiel. Ich sage, dann wird das, 30 zu 28.
Ganz so eng ist es auf meinem Zettel nicht. Da steht ein 30 zu 26 für den BRC. Nächste Woche Donnerstag, 12. November, 19 Uhr, die Bergischen Löwen in der Kreissporthalle Lübbecke gegen GWD Minden. Wie es lief, die Stimmen zum Spiel, nachher dann bei uns in der Löwenzeit. Für heute vielen Dank an Thomas Rademacher und vor allem natürlich an unseren Gast. David Schmidt, wenn auch in digitaler Distanz via Videotelefon. Schön, dass wir dich auf diesem Weg kennenlernen konnten.
Ja, dann herzlichen Dank für die Einladung und dann ja, hoffe ich, dass wir uns irgendwann mal persönlich kennenlernen oder sehen dürfen und dann gerne auch mal wieder im Studio.
Dann danken wir dir sehr und wünschen alles Gute und raus mit dem, wie heißt der alte Mann, mit dem du jetzt eine Runde gehst?
Das ist der Nano.
Nano, okay. Schöne Grüße an Nano und die Freundin unbekannterweise und wir freuen uns, bald mehr von dir zu sehen und zu hören. David Schmidt, danke schön, dass du heute bei uns warst.
Danke, tschüss.
Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen.